podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zur Tonspurforschung in diesem Monat. Dieses Mal hat sie mich in das Gebäude geführt, in dem ich selber amerikanische Kulturgeschichte studiert habe. Sichtbeton, 70er-Jahre-Charme und der immer noch gleiche Geruch wie damals. Wir sind in der Schellingstraße 3, mitten im trubeligen Münchner Stadtteil Schwabing. Vom Eingang aus geht es erstmal in den 5. Stock, denn hier sind momentan die Kommunikationswissenschaftler einquartiert, während ihr eigentliches Institut in der Oettingenstraße am Englischen Garten renoviert wird. Erwartet werde ich von zwei Herren, die sich jetzt erstmal selber vorstellen.
Also mein Name ist Hans-Bernd Brosius, ich bin Professor für Kommunikationswissenschaft am hiesigen Institut für Kommunikationswissenschaft und bin seit 1996 an der LMU. Trotz einiger Rufe hat es mich hier gehalten und ich fühle mich hier ganz wohl.
Mein Name ist Alexander Haas, ich bin seit 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Brosius und habe vor allem in Projekten mitgearbeitet. Das erste Projekt hatte den Inhalt, den Zusammenhang zwischen der Berichterstattung über Aktienkurse und deren Entwicklung zu untersuchen. Und das zweite Projekt hatte den Gegenstand Diskussionsforen im Internet als Indikator für die interpersonale Offline-Kommunikation zu untersuchen.
Hans-Bernd Brosius hatte ich bei meinen Recherchen nicht nur gegoogelt, sondern auch gefacebookt. Ich hatte also seinen Namen im sozialen Netzwerk Facebook eingegeben und wurde fündig. Das ist noch längst nicht üblich bei Universitätsprofessoren.
Was halten Sie von sozialen Netzwerken?
Eine sehr gute Einrichtung mit Möglichkeiten, aber auch Risiken, wie vermutlich jedes neue Medium. Wenn man weiß, was man dort tut, dann ist das sicher eine Bereicherung des Lebens. Ich bin mit vielen Leuten in Kontakt, die ich jahrzehntelang nicht gesehen habe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Missbrauch von Adressen, von Daten. Da muss man halt auch noch Aufklärung betreiben. Wir müssen den Leuten sagen, was sie da tun und mit welchen Gefahren sie sich da auseinandersetzen müssen.
Ich selber spreche oft mit Eltern, die ihre Teenager nicht mehr verstehen. Da wird dann kritisiert, dass die Jugendlichen mit ihren Freunden chatten, anstatt kurz anzurufen oder zwei Straßen weiterzugehen und sie zu besuchen. Bei den Eltern wächst die Sorge und Angst, dass reale Kontakte vernachlässigt werden und die Sprösslinge nur noch vor dem Computer sitzen und vereinsamen.
Kinder sind Multimedia-Kinder, das heißt, sie nutzen verschiedene Medien zur gleichen Zeit, Telefon, Chat und nebenbei noch Fernsehen oder MP3-Player. Und da gehört das einfach irgendwo mit dazu, dass man auch mit seinen Freunden online chattet. Das ist ja auch cool. Es ersetzt aber nicht die tatsächlichen Kontakte, auch bei den Kindern nicht. Also wir sind nach wie vor mit ihren Freunden zusammen und nehmen auch was mit denen. Sprechen sich dann über Facebook ab, wo und wann sie sich treffen. Früher war es das Telefon.
Wie sieht denn Ihr eigenes Mediennutzungsverhalten aus?
Also von den klassischen Medien, Fernsehen und Radio, bin ich so ziemlich weg. Also nicht mal mehr die Nachrichten im Fernsehen schaffe ich. Das liegt eben hauptsächlich auch daran, dass ich die Zeit, die man normalerweise beim Fernsehen verbringt, zwischen 6 Uhr abends und 11 Uhr abends, doch eher vor dem Computer sitze und entweder arbeite oder eben auch die Unterhaltungsmöglichkeiten nutze dort.
Momentan wird oft vom digitalen Graben gesprochen. Ein Graben zwischen den Menschen, die das Internet gerade mal zum E-Mailen benutzen, wenn überhaupt, und den anderen Menschen, die eben ständig bei Facebook und so weiter online sind. Ist das eine Gefahr für die Gesellschaft oder ist es in Ordnung so, wenn sich's aufspaltet?
Wenn das Internet das einzige Medium wäre, dann wäre es sicher eine Gefahr. Da im Moment auch die internetaffinen Personen doch noch Fernsehen und Lesen und Radio hören, ist das, glaube ich, keine Gefahr. Der digitale Graben ist auch, glaube ich, einer, der sich, das ist so eine Art Convenience-Graben, würde ich sagen. Die Leute, die das Internet benutzen können, wissen, wie man damit umgeht, haben einfach eine ganze Reihe von Vorteilen. Meine Mutter, die eine strikte Nicht-Internet-Person ist, die geht ins Reisebüro, ich mache das im Internet. Meine Mutter geht an irgendeinen Katalog und kauft sich irgendwas bei Quelle oder Otto. Quelle gibt es ja gar nicht mehr. Ich mache das übers Internet. Meine Mutter geht an den Bankschalter und fragt den Schalterbeamten, ob sie noch Geld abheben darf. Ich mache das übers Internet. Also das ist einfach ein Vorteil, den ich unter Zeit- und Bequemlichkeitsperspektiven habe. Meine Mutter sagt dann, ich habe so viel Zeit, Junge. Warum soll ich ins Internet gehen? Und ich spreche so gerne mit dem Menschen im Reisebüro, der ist so nett. Also insofern ist das jetzt nicht so sehr ein Graben der Haves und Have-Nots, sondern einfach ein Graben, wo Leute sehr viel bequemer Dinge machen können. Und der Graben wird sich sicher auch in gewisser Weise auswachsen. Also das sind ja vor allen Dingen auch die älteren Leute, die nicht im Internet sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die heute 20-Jährigen, wenn sie 60 oder 70 sind, nicht mehr im Internet sind.
Wie gehen Sie selber mit diesen ganzen neuen Diensten um? Angenommen, morgen gibt es ein neues Facebook. Gucken Sie sich's an, ignorieren Sie es erstmal. Also es stürmt ja sehr, sehr viel auf einen ein. Wie behalten Sie da den Überblick?
Gar nicht. Also die Lage ist so unübersichtlich, dass man selbst unter Kollegen, die an diesem Thema sitzen, immer wieder auf Überraschungen stößt und auf Dinge, die man noch nicht im Blick hatte. Vor allen Dingen ist ja die Anzahl der Seiten, die dann ähnlich wie Facebook strukturiert sind oder ähnlich wie YouTube strukturiert sind oder ähnliche Angebote wie Twitter oder sowas machen, so vielfältig, dass man da überhaupt nicht mehr durchblicken kann. Und die Entwicklungen, also wir werden eigentlich immer dann auf Entwicklungen aufmerksam, wenn tatsächlich Nutzer diese Entwicklungen aufgreifen und in einem größeren Umfang nutzen. Interessant ist dabei, dass viele Dinge passieren, die sonst offline passiert sind. Also zum Beispiel, dass Leute versuchen, ihre Ahnen zu finden, dass Leute sich organisieren und irgendwelche Vereine gründen oder sonst irgendwas. All das ist ja sichtbar. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Unterschied, wenn man die Dinge über das Internet macht oder wenn man die Dinge irgendwo offline macht. Es können andere immer sehen. Ja? Und wir sind natürlich als Forscher dann auch ganz fasziniert, was wir auf einmal alles sehen. Ja? Was es vorher auch gegeben hat, aber wir konnten es einfach nicht sehen. Und das ist irgendwo auch das Faszinierende daran, dass man besser sieht, was in einer Gesellschaft alles so abläuft.
Keine Frage also, dass im Institut für Kommunikationswissenschaft viel Zeit online verbracht wird.
Wie wichtig ist in Ihrer Forschung generell das Internet mittlerweile?
In mehrfacher Hinsicht natürlich. Zum einen forschen wir mit dem Internet, stehen mit Kollegen in Verbindung, mailen und nutzen die vielen Möglichkeiten des Internets. Zum anderen ist das Internet auch Gegenstand unserer Forschung. Wir beschäftigen uns mit öffentlicher Kommunikation. Die findet zwar nicht nur im Internet statt, aber sie findet auch im Internet statt. Und im Internet haben sich dabei auch ganz neue Modi der Kommunikation entwickelt. Und das ist auch Gegenstand des Projektes, um das es heute gehen soll.
Richtig. Alexander Haas erklärt, was erforscht werden sollte.
Uns ging es tatsächlich darum, zu untersuchen, inwieweit Foren ein valider Indikator dafür sein können, worüber sich Leute offline unterhalten. Und zwar ganz klar mit dem Schwerpunkt auf politische Themen. Wir wissen zwar, dass interpersonale Kommunikation natürlich einen Einfluss darauf hat, inwieweit Medien auf Menschen wirken, inwieweit die Rezeption von Medieninhalten wirkt. Ganz banal schon allein deshalb, weil durch interpersonale Gespräche natürlich auch die Inhalte der Medien weitergegeben werden an solche Personen, die sie nicht nutzen. Also wir berücksichtigen sie selten empirisch, theoretisch schon eher. Und zwar vor allem deshalb nicht, weil einfach die empirische Erfassung interpersonaler Kommunikation wahnsinnig aufwendig ist. Also ich könnte die beobachten zum Beispiel, aber das würde bedeuten, dass ich Leute mit einer ausgewählten Person mitschicke, die der über die Schulter gucken und schauen, worüber wird geredet. Das ist reaktiv, nennt man sowas, und natürlich auch wahnsinnig aufwendig und teuer. Die andere Möglichkeit wäre die Selbstbeobachtung, das hat auch methodische Probleme, oder natürlich die Befragung. Das ist wiederum teuer und es ist auch nicht ganz klar, inwieweit man alles per Befragung erfassen kann. Also kann ich Sie danach fragen, worüber Sie vor 10 Tagen geredet haben? Wahrscheinlich eher schwierig. Deshalb war eben unsere Herangehensweise zu schauen, inwieweit können solche Diskussionsforen im Internet ein Indikator dafür sein, worüber Leute offline reden. Wie gesagt, mit dem Fokus auf politische Themen.
Interessant waren für die Forscher große Foren mit mehr als 10.000 Nutzern, wie das der Tagesschau oder von Spiegel Online. 5.700 Einträge in diesen Diskussionsforen wurden unter die Lupe genommen. Dazu kamen Telefoninterviews durch ein kommerzielles Umfrageinstitut. Innerhalb von 2 Wochen sprachen die Beauftragten mit fast 2.000 Menschen. Herausfinden wollten die KWler dann, wird im Internet über die gleichen Themen diskutiert wie offline, also in der realen Welt?
Natürlich wird inhaltlich ein bisschen anders diskutiert und wir sind auch nicht so in die Tiefe gegangen, dass wir wirklich schauen können, ob Argumente aus den Medien 1:1 aufgegriffen werden, was dazugefügt wird, was weggelassen wird. Ich glaube, das würde noch eine viel intensivere Studie ermöglichen. Der Vorteil für uns ist jetzt, wenn wir wissen, dass Online- und Offline-Kommunikation, was die Themen betrifft, vergleichbar sind, dann können wir jetzt zu einem späteren Zeitpunkt auf die teure Offline-Erhebung verzichten und können uns auf das Internet und die Foren dort beschränken, um zu wissen, worüber die Bevölkerung gerade redet. Und das ist ein strategischer und ein Kostenvorteil.
Welche Probleme haben sich denn bei dieser Forschung Ihnen in den Weg gestellt? Das lief doch bestimmt alles nicht immer reibungslos, oder?
Also zum einen sind die Themen natürlich sehr kurzfristig. Das heißt, wir mussten relativ schnell sein, was sich in gewisser Weise beißt mit einer Telefonbefragung, die ein Umfrageinstitut für uns durchführt. Die müssen ja irgendwann den Fragebogen programmieren und müssen irgendwann wissen, was sie fragen wollen. Und da haben wir sozusagen einen Plan gemacht, dass wir denen wirklich ganz kurz vor knapp, bevor die Umfrage ins Feld geht, erst die Themen sagen. Das ist natürlich eine generelle Schwierigkeit, wenn dann in der Woche, in der wir befragen, noch was passiert, das ist dann schwierig. Das bekommen wir dann aus befragungstechnischen Gründen nicht mehr so richtig mit. Dann gibt es natürlich Probleme, was die Aufzeichnung, die Speicherung von solchen Foreninhalten betrifft. Die sind nicht speicherfreundlich, sagen wir mal so. Da ist sehr viel HTML-Code drumherum. Man muss die richtigen Sachen an die richtige Stelle bringen. Man muss unterscheiden, was von wem stammt, was zitiert wurde und so weiter. Das ist auch nicht so ganz leicht. Das ist hauptsächlich auch eine forschungspraktische Frage, wie man das am besten in den Griff kriegt. Jetzt haben wir es mal in den Griff bekommen, aber die Foren ändern natürlich ihren Code auch schneller, als wir in der Lage sind, diesen Code zu entschlüsseln und für unsere Zwecke sozusagen auszuschalten, sodass wir wahrscheinlich dauerhaft immer mit der Schwierigkeit leben, solche Inhalte erfassbar zu machen.
Es waren jetzt knapp 2 Jahre, oder? Insgesamt?
Das Projekt wurde 2,5 Jahre gefördert. Die Förderung ist jetzt ausgelaufen. Es gibt aber auch schon Überlegungen, Anschlussprojekte zu machen. Das Geld stammt ja aus der Exzellenzinitiative. Wir haben das bekommen, weil wir ein sogenanntes High-Risk-Projekt gemacht haben. Also Risk heißt, wir wissen nicht so genau, was rauskommt. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, muss ich natürlich auch sagen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es uns wirklich weiterbringt auch. Wir wurden nicht enttäuscht in unserer Vermutung, dass es diese Korrelation gibt. Wir wissen, dass es eine Reihe von Randbedingungen gibt, sodass es auch nicht langweilig wird, weiter an dem Gegenstand zu forschen. Und wir können die Ergebnisse, glaube ich, nutzen, weil wir auch uns klarer darüber geworden sind, welche Rolle solche Foren bzw. das, was dort kommuniziert wird, eigentlich spielt. Das ist eine Form von Kommunikation, die wir bisher nicht kannten. Wir kannten bisher die mediale Kommunikation, die konnten wir untersuchen, wir konnten Zeitungen archivieren, wir konnten Fernsehinhalte aufzeichnen. Wir kannten die interpersonale Kommunikation zwischen Menschen auf der privaten Ebene. Diese dritte Form, dass Menschen miteinander reden vor der Öffentlichkeit, die kannten wir eigentlich in dem Maße nicht. Es gab möglicherweise solche Dinge, aber die gibt es jetzt eben verstärkt. Das tun sie nicht nur in solchen Foren, das tun sie in Blogs, das tun sie in Social Network Sites wie Facebook, das tun sie auf YouTube, auf Videoportalen, wenn sie Dinge kommentieren, weiterleiten und sich austauschen. Und diese Form der Kommunikation ist einfach konzeptuell neu und stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen, wenn ein Teil dessen, was wir öffentliche Kommunikation nennen, nicht nur über Medien klassischer Natur ablaufen, sondern über solche interpersonalen öffentlichen Kommunikationsplattformen.
Welche Folgefragen stellen sich Ihnen denn? Sie haben es gerade schon angedeutet. Verraten Sie welche?
Also eine Frage ist sicher, inwieweit das unsere gesellschaftliche Kommunikation beeinflusst. Wenn gesellschaftliche Kommunikation hauptsächlich über Medien abgebildet wird, dann ist es relativ leicht, zum Beispiel Konsens herzustellen, welche Themen gerade wichtig sind. Wenn sich das in vielen, vielen verschiedenen Foren und Plattformen zerfasert, dann ist es sicher schwerer zu wissen, worüber redet diese Gesellschaft eigentlich im Moment überhaupt, was sind die wichtigen Themen und was sind die Probleme, die gelöst werden müssen. Das könnte eine Gefahr, sagen wir mal, für das Integrationspotenzial der klassischen Massenmedien sein. Wenn in der Tagesschau heute Abend über die Feinstaubwolke des Vulkans berichtet wird, dann wissen das Millionen von Menschen und andere reden darüber, weil sie das in der Tagesschau gesehen haben. Wenn es sowas wie Tagesschau nicht mehr gäbe oder wenn diese Tagesschau deutlich an Reichweite verliert, dann ist die Frage, wo findet dann diese Art von Kommunikation statt?
Und es geht immer mehr in Richtung Echtzeit. Also das wird es Ihnen wahrscheinlich dann auch erschweren, dass man bei Foren sieht man teilweise noch Einträge von vor 3 Jahren. Bei Facebook sind die von vor 3 Wochen schon so weit hinten verschwunden, dass man eigentlich gar nicht mehr rankommt, oder?
Ja, das bedeutet auch, dass natürlich gesellschaftliche Kommunikation so ein bisschen an Gedächtnis verliert. Ne? Zumal dann, wenn bei Facebook die Einträge schon nach 2 Minuten nicht mehr bei mir aktuell sind, wenn man viele Freunde hat und noch an diesen komischen Spielen dort teilnimmt, dann gibt es so viele Einträge, dass man nach 1 Minute schon nicht mehr sieht, was gelaufen ist. Das ist schwierig, ja.
Kommen wir mal zur Zukunftsvision, zur Prognose, was immer besonders schwierig ist, finde ich, gerade im Bereich Internet. Da kann man ja eigentlich gar nicht fragen, wie sieht es in 20 Jahren aus, weil das Internetjahre sind ja fast wie Hundejahre. Also kann man mal fragen, wie sehen vielleicht die nächsten 2 Jahre aus? Wo entwickelt sich es gerade hin? Welche Trends sehen Sie da?
Selbst 2 Jahre fällt mir schwer, weil die Internetnutzer selbst auch relativ volatile Wesen sind. Ja. Die tun nicht das, was man denkt, dass sie tun müssten. Im Moment ist mein größtes Interesse eben die Zielgruppe der jüngeren Personen, weil deren Medienverhalten sich doch deutlich von unserem unterscheidet. Also jetzt vielleicht nicht mal so sehr von meinem, aber ich bin ja auch hier nicht stellvertretend für eine ganze Altersgruppe, sondern durch mein Interesse bedingt anders. Wie die ihr Kommunikationsverhalten ändern, das ist eine Frage, die sicher die nächsten Jahre sich sozusagen ausbreiten wird, weil ich glaube, diese sogenannten Digital Natives, wie wir sie nennen, werden dieses Kommunikationsverhalten beibehalten. Also das heißt, sie werden multitaskfähig sein, sie werden verschiedene Medien gleichzeitig nutzen, sie werden sehr viel Echtzeitkommunikation nutzen, sie werden sehr kurze Botschaften austauschen. Und das ist, glaube ich, schon eine interessante Frage, welche Auswirkungen das zum Beispiel auf so Themen wie Wissenschaft hat, wo wir früher gewohnt waren, 800-seitige Bücher zu schreiben und zu lesen. Und heute merke ich an mir selber auch, dass mir die PowerPoint-Summary in der Regel reicht. Das hat Chancen natürlich auch, aber es hat auch gewisse Risiken. Ja? Und die Kommunikation zwischen den Generationen wird dadurch sicher auch nicht leichter.
Jetzt ging es die ganze Zeit um das Internet, aber es gibt ja noch andere Medien. Wird zu denen überhaupt noch geforscht?
Ja, sicher. Das hat ja auch nach wie vor eine relativ oder eine vergleichsweise viel höhere Relevanz. Wenn man bei YouTube die am meisten angeklickten Videos vergleicht mit einer Tagesschau-Sendung, dann sind das einfach noch ganz andere Ligen, in denen da gespielt wird. Also die klassischen Massenmedien, Fernsehen und Radio und Zeitung, Zeitschriften, die bleiben uns erhalten und werden auch noch für lange Zeit unsere Gesellschaft prägen. Ich glaube auch, dass wir so ein ganz natürliches Bedürfnis haben nach solchen Medien. Sowas wie Thomas Gottschalk oder die Tagesschau eben, das sind ja auch mediale Inszenierungen, die uns dazu bringen, miteinander zu reden. Sie liefern Gesprächsstoff, sie synchronisieren sozusagen auch eine Gesellschaft. Insofern sind die, glaube ich, notwendig und in der einen oder anderen Form wird sie auch nach wie vor geben. Die Frage ist nur dann zum Beispiel auf der ökonomischen Ebene, wie finanziert sich ein Mediensystem, dem die Werbeeinnahmen und ein Teil ihrer Kunden weglaufen? Eine Zeitung ist genauso teuer, egal ob ich 400.000 oder 800.000 Abonnenten habe. Das ist nur ein kleiner Teil, den der Papierpreis dann ausmacht. Und beim Fernsehen ist es noch krasser, ob sie 1 Million oder 2 Millionen Zuschauer haben. Auf der Kostenseite macht das keinen Unterschied, auf der Einnahmenseite aber einen ganz fundamentalen. Und das ist im Moment die große Frage, wie wird sich so ein Mediensystem, zumal das, was wir in der Bundesrepublik haben, einfach finanzieren. Die Öffentlich-Rechtlichen werden ja weiter ihre Gebühren bekommen. Sie sind auf der sicheren Seite. Die Gebühren werden angepasst an die Kosten. Der private Rundfunk wird aber sicher in ein schwieriges Fahrwasser kommen und sich mit klassischen Medienangeboten allein sicher nicht halten können.
Eine düstere Prognose für das Privatradio. Aber etwas wärmer anziehen müssen sich alle Medien, seit das Internet auf dem Vormarsch ist.
So ein bisschen leiden alle Medien drunter. Da das Internet ja vorwiegend auch ein Textmedium ist, leiden auch Zeitschriften und Zeitungen drunter, wegen der Ähnlichkeit des Mediums. Fernsehen und Radio leiden hauptsächlich wegen Zeitproblemen drunter. Das ist tatsächlich so, dass die meiste Zeit, die das Internet genutzt wird, auch im Abend liegt und dort eine natürliche Konkurrenz vor allen Dingen mit dem Fernsehen auftritt. Und bei den jüngeren Zielgruppen unter 20 sehen wir mittlerweile auch einen deutlichen Verdrängungseffekt.
Wir haben ja, glaube ich, auch das Problem, will ich es gar nicht mal nennen, aber die Entwicklung, dass es zur Individualisierung hingeht. Das heißt, man will lieber seine eigene Musik hören, als das, was das Radio einem vorgibt. Und man möchte auch in der Zeitung eigentlich nicht das, was einem vorgesetzt wird, sondern seine eigene Zeitung. Also Stichwort jetzt auch in Berlin dieses kleine Projekt New, wo man aus verschiedenen Zeitungen sich seine eigene Zeitung zusammenstellen kann und so weiter. Also diese Individualisierung, widerspricht die nicht diesen Massenmedien?
Ja, aber so individuell, wie wir glauben, dass wir sind, sind wir ja gar nicht. Das kann man auf der Straße sehr gut beobachten. Wenn der neueste Modetrend in München wieder die Runde macht, dann sehen doch alle, wollen alle verschieden sein und individuell und alle sehen gleich aus. Also in gewisser Weise natürlich schon die Anzahl der Kanäle im Fernsehen, im Radio, die Anzahl der Zeitschriftentitel, das hat sich alles sehr vermehrt. Und das ist, glaube ich, diesem Trend der Individualisierung geschuldet. Auf der anderen Seite ist aber auch ein wesentliches Motiv für Mediennutzung, dass ich sehe, was andere sehen. Also ich glaube, dieses Daily Me, da hat es ja schon verschiedene Projekte gegeben, das wird einfach nicht funktionieren, weil ich möchte die Zeitung aufschlagen und sehen, ah, guck mal, was ist das denn? wenn ich nur das lese, was ich sowieso schon weiß, dann verliert einfach auch so ein Medium Zeitung seine Faszination. Da wird es sich das nicht durchsetzen im Bereich Information, Nachrichten. Bei Musik ist das schon was anderes. Da möchte ich natürlich Musik hören und möchte die Musik hören, die ich gerne höre. Das ist das Faszinierende an Musik. Je häufiger ich es höre, desto besser finde ich es. Bei Nachrichten ist das ganz anders. Ja, das ist bei fast allen Dingen anders, außer bei Musik. Da macht die wiederholte Rezeption eines Titels Spaß. Und bei allen anderen Dingen nicht. Selbst der Spielfilm ist nach 2-3 Mal sehen. Ich bin ein großer Fan von Casablanca, aber mittlerweile habe ich 6 oder 7 Mal gesehen und irgendwann ist dann da auch der Lack ab.
Es gibt genug zu forschen im Bereich der Kommunikationswissenschaft. Das merken auch die Studenten. Der Bachelorstudiengang hatte letztes Jahr 1.900 Bewerbungen auf 150 Plätze. Immer weniger von ihnen wollen Journalisten werden, lieber in die PR oder Unternehmenskommunikation gehen.
Wissen Sie so ungefähr, was aus den ehemaligen Studenten wurde, wo die dann wirklich landen?
Wir machen regelmäßig Absolventenbefragungen und wissen von daher, dass erstens die gute Nachricht, alle einen Job haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, und dass diese Jobbeschreibungen unglaublich vielfältig sind. Das sind persönliche Referenten von Berühmtheiten, das sind Leute, die tatsächlich im klassischen Journalismus arbeiten, Leute, die irgendeine Website aufbauen, Leute, die einen Segelclub gegründet haben. Also das ist wirklich unglaublich vielfältig, in welchen Kommunikationsberufen sie da tatsächlich arbeiten. Und das wird natürlich jetzt gerade durch das neue Medium Internet noch in einer Weise angeschoben, die unglaublich ist. Also die meisten Jobbeschreibungen, die ich heute so lese, die hat es vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben.
Ein spannendes Feld, das sich ständig weiter verändern wird. Das war die Tonspurforschung für diesen Monat. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Dann geht es um Immunologie. Bis dahin frohes Forschen wünscht Ihre Anne Grubens. This podcast is brought to you by LMU Munich.